Ich habe jetzt etwa noch 15 Fragen auf der Liste und wir haben noch 15 Minuten. Deswegen bitte ich Sie, von Nachfragen abzusehen.
Wenn es ja so machen, dass nur die Fragen gestellt werden und ich nicht mehr antworte, dann schaffen wir das. Dann kriegen wir es noch hin.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. An Sie alle hier im Saal, an alle, die uns an den Bildschirmen verfolgen. Wir freuen uns sehr, dass wir auch in Corona-Zeiten hier an dieser Stelle Pressekonferenzen organisieren und veranstalten können und dass unsere Gäste trotz aller Beschränkungen auch in dieser Zeit nach wie vor zu uns kommen. Und ganz besonders freuen wir uns, dass wir heute Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel zur Sommerpressekonferenz hier begrüßen dürfen. Frau Bundeskanzlerin, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz und herzlich willkommen an Regierungssprecher Steffen Seibert. Weil diese Pressekonferenz live übertragen wird, erlauben Sie mir noch kurz ein paar Vorbemerkungen. Entgegen mancher Annahmen hängen wir in der Bundespressekonferenz nicht mit der Regierung zusammen, sondern wir sind ein regierungsunabhängiger Verein der Journalistinnen und Journalisten, die über die Bundespolitik berichten. Wir werden auf dem Sender Phoenix begleitet von Gebärdendolmetschern. Auch an Sie ein herzliches Willkommen und ein Dank an Phoenix, die diese Dolmetschung für uns ermöglichen und gewährleisten. Noch ein paar organisatorische Hinweise. Die Zahl der Kolleginnen und Kollegen, die hier im Saal anwesend sein können, ist einfach durch die Abstände stark begrenzt. Deswegen werden wir heute auch digitale Fragen aufnehmen im Wechsel mit den Fragen aus dem Saal. Mein Kollege Tim Sentivani aus dem Vorstand der Bundespressekonferenz unterstützt mich und wird digitale Fragen stellvertretend für die Kollegen stellen. Er sitzt hier im Saal. Und die Kanzlerin wird zur Eröffnung ein Statement geben und danach nehme ich Ihre Fragen auf und wir gehen einfach sozusagen chronologisch durch.
Liebe Hörer, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst.
Aber wie ihr uns unterstützen könnt
oder sogar Produzenten werdet,
erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung.
Und jetzt geht's weiter.
Und damit möchte ich an die Bundeskanzlerin übergeben. Frau Merkel, Sie haben das Wort.
Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte mich natürlich bei der Bundespressekonferenz für die erneute Einladung bedanken und danken auch dafür, dass Sie die Pressekonferenz so ausrichten, dass wir hier im Saal die Regeln, die in diesen Zeiten nun einmal gelten müssen, auch einhalten können. Ich grüße deshalb auch die Journalisten, die deshalb heute nur im Livestream dabei sein können, genauso herzlich wie die, die hier im Saal sind. Als ich im letzten Jahr meine Neujahrsansprache hielt, konnte ich mir, und so geht es wahrscheinlich auch Ihnen, wahrlich nicht vorstellen, was uns dieses Jahr 2020 bringen würde. Dass eine Pandemie Staaten, Gesellschaften, Volkswirtschaften in aller Welt vor nie dagewesene Herausforderungen stellen würde. Und auch für uns in Deutschland sind die Monate seit Februar, März ein tiefer Einschnitt. Und für jeden von uns haben sie das Leben dramatisch verändert, privat und in der Familie, am Arbeitsplatz, in unserem demokratischen Zusammenleben. Das Virus ist eine demokratische Zumutung. Und seit über einem halben Jahr bestimmt dementsprechend auch das Coronavirus meine Arbeit als Bundeskanzlerin. Und aus heutiger Sicht scheint mir ganz klar, dass das auch im Winter und im Herbst erstmal und dann im Winter so bleiben wird. Ja, man muss damit rechnen, dass manches in den nächsten Monaten noch schwieriger sein wird als jetzt im Sommer. Wir alle haben ja im Sommer die Freiheiten und den relativen Schutz vor Aerosolen genossen. Die sind möglich, das ist möglich durch das Leben draußen. Und in den nächsten Monaten wird es jetzt darauf ankommen, die Infektionszahlen niedrig zu halten, wenn wir uns wieder drinnen aufhalten, an Arbeitsplätzen, in Schulen und in Wohnungen. Forscher weltweit arbeiten zwar so intensiv, wie sie vielleicht noch nie das getan haben, auf Medikamente und einen Impfstoff gegen das Virus hin, aber noch haben wir beides nicht. Wir werden noch länger mit diesem Virus leben müssen und deshalb ist meine Grundhaltung eine der Wachsamkeit, der Aufmerksamkeit, gerade jetzt, da die Infektionszahlen wieder so deutlich über die letzten Wochen gestiegen sind. Das macht uns Sorgen. Und deshalb habe ich auch gestern gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten weitere Beschlüsse gefasst. Und es bleibt dabei, es ist ernst, unverändert ernst und nehmen Sie es auch weiterhin ernst. Dieses letzte halbe Jahr gibt mir aber auch Zuversicht. Denn wir alle zusammen, Bürger und Staat, haben es gemessen an der Herausforderung bis hierher wirklich gut bewältigt. Schlimme Erfahrungen, das Erlebnis zeitweise völlig überforderter Krankenhäuser, wie sie leider auch einige unserer engsten Partner ja durchmachen mussten, sind uns bisher erspart geblieben. Das war nur möglich, weil wir ein sehr starkes Gesundheitssystem in der ganzen Fläche unseres Landes haben und vor allem, weil die überwiegende Mehrheit der Menschen in Deutschland Vernunft, Verantwortungsbewusstsein und Mitmenschlichkeit gezeigt hat. Und ich werde für diese millionenfache Reaktion der Menschen immer dankbar sein. Die Bundesregierung hat in diesem halben Jahr intensiv gearbeitet für den Schutz der Gesundheit jedes Einzelnen, für unser Gesundheitssystem als Ganzes, für den Erhalt unserer wirtschaftlichen Basis und unserer Arbeitsplätze. Wir haben dafür mutige Entscheidungen getroffen, zusammen mit dem Deutschen Bundestag und den Bundesländern, auch gerade in dieser Woche im Koalitionsausschuss und bei der gestrigen Konferenz mit dem Ministerpräsidenten. Wenn wir jetzt so langsam in den Herbst gehen, dann sind es drei Schwerpunkte, drei Ziele, die ich nennen möchte, die für mich in diesen kommenden Wochen von besonderer Wichtigkeit sind. Erstens, alles dafür zu tun, dass unsere Kinder nicht Verlierer der Pandemie sind. Ihre Bildung, ob Kita oder Schule, muss mit das Allerwichtigste sein. Und ich meine alle Kinder, egal aus welchem familiären Umfeld. Die Schule darf niemanden zurücklassen. Die direkte Verantwortung für den Schulunterricht liegt natürlich bei den Ländern. Den jetzt nach den Ferien unter Beachtung von Infektionsschutzregeln zu organisieren, das ist wirklich eine der schwierigsten Aufgaben im Land zurzeit. Ich habe mich neulich zusammen mit der SPD-Vorsitzenden Frau Esken und der Ministerin Anja Karliczek mit einigen Kultusministern getroffen, um klarzumachen, auch die Bundesregierung sieht unter diesen außergewöhnlichen Umständen da eine Mitverantwortung für sich. Und der werden wir über den Digitalpakt hinaus mit einem großen Beschaffungsprogramm auch gerade für die digitale Ausstattung von Lehrern nachkommen und in einigen anderen Projekten auch. Zweitens, unser Wirtschaftsleben so weit wie möglich am Laufen zu halten oder wieder zum Laufen zu bringen. Die Substanz unserer Unternehmen, die Basis unseres Wohlstands und die Arbeitsplätze zu erhalten. Und auch in der Krise, gerade in der Krise, die Zukunftsfähigkeit, die Innovationskraft Deutschlands zu stärken. Das heißt zum Beispiel klimafreundliche Technologien, Digitalisierung vorantreiben, die Grundlagen legen für das nächste Kapitel der Energiewende, die Nutzung von Wasserstoff. Und schließlich die dritte Priorität unserer Arbeit in der Pandemie, den gesellschaftlichen Zusammenhalt so weit wie möglich zu bewahren. Die Pandemie belastet Menschen sehr ungleich. Sie macht ganze Gruppen der Bevölkerung besonders verwundbar. Ich denke an ältere Menschen, an Pflegebedürftige und ihre Angehörigen, an Familien mit Kindern in beengten Wohnverhältnissen, Studierende, deren Nebenjob wegfällt, Arbeitssuchende, die es jetzt wieder mehr gibt und die es schwerer haben, Kleinunternehmer, die um ihre berufliche Existenz bangen, Künstler und Künstlerinnen. Auf sie alle müssen wir besonders achten. Immer wieder versuchen zu unterstützen und Angebote zu machen und vor allem, und dazu trage ich bei, aber euch ermuntere auch alle Mitglieder der Bundesregierung, immer wieder mit diesen Gruppen im Gespräch bleiben. Es hat sich so gefügt, dass Deutschland in dieser krisenhaften Phase bis zum Ende des Jahres die EU-Ratspräsidentschaft innehat. Auch sie steht ganz im Zeichen der Pandemie. Und leider sind viele Begegnungen und Gipfel, die wir hier in Deutschland durchführen wollten, auf die wir uns gefreut haben, schlicht nicht möglich. Aber das ändert nichts an unserem europäischen Ehrgeiz und Einsatz, mit dem wir die Präsidentschaft anpacken. Im Mittelpunkt steht jetzt natürlich, diese Union der 27 Mitgliedstaaten gut durch die Krise und wieder stark herauszuführen. Und das geht nur gemeinsam, in Solidarität. Niemals, wenn wir in ein jeder für sich zurückfallen würden. Dass es direkt vor der Sommerpause noch gelungen ist, einen historischen Wiederaufbaufonds und den EU-Haushalt bis 2027 zu beschließen, das war ein guter Start für die Präsidentschaft. Ich bin froh, dass Deutschland und Frankreich mit der Initiative, die Präsident Macron und ich ergriffen haben, einen wichtigen Impuls für die Beschlüsse geben konnten. Jetzt muss in den Verhandlungen mit dem Europäischen Parlament, die nicht ganz einfach werden, alles daran gesetzt werden, dass der Wiederaufbaufonds auch wirklich zum Jahresanfang 2021 wirksam werden kann. Denn die Mitgliedstaaten, das wissen wir alle, warten dringend auf diese Mittel. Für Europa gilt, was auch für Deutschland gilt: In der Krise dürfen wir erst recht nicht aus den Augen verlieren, womit wir die Zukunft gewinnen wollen. Und das heißt, auch auf EU-Ebene werden wir uns für eine entschiedene und ambitionierte Klimapolitik einsetzen. Wir werden immer wieder die Themen Innovation und Digitalisierung betonen. Europa muss da, wo der zukünftige Wohlstand erarbeitet wird, entweder Anschluss finden oder besser noch, es muss von Anfang an vorne mit dabei sein. Zwei Themen, die auf europäischer Bühne in den kommenden Wochen noch stärker nach vorne drängen werden und dann auch die Präsidentschaft beschäftigen werden, will ich noch kurz nennen: den Brexit, wo es auf die entscheidenden Wochen jetzt zugeht, in denen wir das künftige Verhältnis zwischen Großbritannien und der EU zu klären haben, und die gemeinsame europäische Asyl- und Migrationspolitik, wo wir Vorschläge in Kürze von der Kommission erwarten. Und dann beschäftigt uns natürlich die Außenpolitik mit ihren vielen, vielen Themen, über die wir sicherlich jetzt im Verlauf der Pressekonferenz noch ausführlich sprechen werden. Deshalb soweit eine alles als andere vollständige Einführung meinerseits in einige wichtige Themen. Und jetzt freue ich mich auf Ihre Fragen.
Vielen Dank dafür. Nochmal zum Nachtrag eine organisatorische Ergänzung. Wir haben eine zeitliche Begrenzung von 1,5 Stunden. Und wegen der Fülle der Fragen würde ich Sie bitten, sich auf eine Frage, gegebenenfalls eine Nachfrage, zu beschränken. Ich rufe Sie chronologisch auf. Wir werden es nicht thematisch sortieren. Und wie gesagt, im Wechsel Online-Fragen aufrufen. Und die erste Frage hat Frau Dunz.
Frau Bundeskanzlerin, vor 5 Jahren sagten Sie an dieser Stelle, wir schaffen das. Ist das ein Satz, der Ihnen in der Corona-Krise eigentlich auch über die Lippen gekommen wäre, den Sie sich aber verkniffen haben, weil Sie erlebt haben, dass das Land auch polarisiert hat? Und was hat in den 5 Jahren, wer oder was hat in den 5 Jahren Sie am meisten geschafft?
Ich sitze ja noch hier, also geschafft hat mich eigentlich nichts, aber gefordert hat mich sicherlich vieles. Ja, vor 5 Jahren habe ich diesen Satz in einer sehr speziellen Situation gesagt, die ja auch eine große Herausforderung ist. Dieser Satz steht für sich. Manchmal hat er sich sogar ein bisschen zu sehr verselbstständigt, aber egal, wir haben seitdem sehr viel zustande gebracht. Und wenn ich wir sage, dann sind das viele, viele Menschen, die geholfen haben, viele Verantwortliche auf allen Ebenen, aber auch viele Geflüchtete, die zu uns gekommen sind. Und wenn man sieht, dass einige von ihnen jetzt Abitur machen und Studiengänge aufnehmen, dann zeigt sich, dass auch hier viel geleistet wurde. Und insofern ist mir jetzt nicht in den Sinn gekommen, diesen Satz zu wiederholen. Jede Krise und jede Herausforderung hat ihre eigene Sprache. Und insofern glaube ich, sind wir uns heute alle bewusst, ich habe nicht umsonst eben wieder das Thema Migrationspolitik genannt, auch als Herausforderung für unsere Präsidentschaft jetzt, denn die Wahrheit ist, es gibt noch kein in sich geschlossenes System einer europäischen Migrationspolitik. Es bleibt also auch da noch vieles zu tun, aber auch das kann man schaffen, wenn man will.
Dann bin ich bei Herrn Stuchlik.
Frau Bundeskanzlerin, ich würde Sie ganz gerne zum deutsch-russischen Verhältnis fragen. Wir haben ja doch eine Reihe von Ereignissen, die einiges in einem anderen Licht erscheinen lässt. Ich nenne mal so kurz die Tiergartenmord, die Cyberattacke auf den Bundestag, mögliche Einflussnahme Russlands auf die Entwicklung in Belarus, die Vergiftung des oppositionellen Nawalny. Es gibt Stimmen, die sagen, man müsse deswegen die Politik gegenüber Russland ändern. Wollen Sie diese Politik ändern? Und wenn ja, was soll sich da ändern?
Nein, das glaube ich nicht, dass wir sie ändern müssen, denn ich meine, ich kann Ihnen genauso viele Fälle aus der Zeit davor nennen, wenn ich an die Annexion der Krim denke, an unsere Bemühungen nach wie vor in der Ukraine wenigstens mal einige Tage keine Toten zu haben, an die Frage des Skripal-Attentats. Also es ist etwas, was wir als durchgängige Linie ja doch sehen. Das belastet natürlich immer wieder das deutsch-russische Verhältnis, auch das europäisch-russische. Nicht umsonst haben wir im Zusammenhang mit der Ukraine auch Sanktionen. Und ich kann jetzt nur hoffen, ich war ja auch mit dem russischen Präsidenten darüber im Gespräch, dass gerade bei Weißrussland die Souveränität des Landes auch geachtet wird und die Menschen dort ihren Weg gehen können, wenngleich gestern auch gerade das Wegfahren von Journalisten, die Einschränkung der journalistischen Freiheit natürlich zeigen, dass das alles andere als einfach ist. Wir haben immer trotzdem gesagt, wir müssen mit Russland im Gespräch bleiben. Es gibt eine Vielzahl von internationalen Themen, wenn ich an Syrien denke, wenn ich an Libyen denke, wo Russland auch über das direkte Verhältnis hinaus, das bilaterale Verhältnis hinaus, einfach ein geostrategischer Akteur ist, mit dem man im Gespräch bleiben muss. Und natürlich ist das Ziel nach wie vor von uns, gute Beziehungen zu haben. Russland ist ein Riesenland mit einer langen Geschichte, mit einer großen Kultur. Und dieser Spannungsbogen zwischen dem, was wir auf der einen Seite erleben und auf der anderen Seite eben auch immer das Gespräch zu suchen, der wird uns auch in den nächsten Monaten sicherlich begleiten.
Dann haben wir zu diesem Thema auch eine Frage aus dem Digitalen. Herr Sentivani.
Hier sitze ich, Frau Macke. Der Kollege Filipow von der russischen Nachrichtenagentur TASS fragt, Russland soll nach Angaben von Putin eine Reservetruppe der Polizei für Weißrussland aufbauen. Darum habe ihn Präsident Lukaschenko gebeten, sagt Putin in einem TV-Interview. Wie bewerten Sie diesen Schritt?
Ja, ich hoffe, dass eine solche Truppe nicht zum Einsatz kommt und dass, wie ich schon eben sagte, die Kräfte, die jetzt mutig auf die Straße gegangen sind, die Menschen, die Missstände benannt haben, dass sie das an Freiheitsmöglichkeiten haben, was wir für uns als selbstverständlich annehmen können. Demonstrationsfreiheit, Meinungsfreiheit, für all das muss gekämpft werden in Weißrussland und das ist das Anliegen der Menschen. Und das sollen sie eigenständig, ohne Einmischung von außen, aus jeder Richtung auch realisieren können. Das ist unser Wunsch.
Herr Blank.
Frau Bundeskanzlerin, bleiben wir bei der Außenpolitik. Gehen wir zum Erdgasstreit zwischen Griechenland und der Türkei. Es hieß, Sie würden heute möglicherweise mit dem türkischen Präsidenten Erdogan telefonieren. Haben Sie das schon getan oder haben Sie das vielleicht vor? Und wie bewerten Sie die Rolle Frankreichs in dem Streit? Frankreich hat sich ja da klar auf die Seite Griechenlands gestellt. Danke.
Also ich glaube, dass wir alle als Mitgliedstaaten der Europäischen Union dass die Aufgabe haben, natürlich die Rechte und die Dinge, die unsere griechischen Freunde vorbringen, sehr ernst zu nehmen und sie auch zu unterstützen, wo sie Recht haben. Dennoch habe ich mich immer wieder dafür eingesetzt, dass es zu keinen weiteren Eskalationen kommt. Und das geht zum Teil eben nur dadurch, dass man auch mit beiden Seiten immer wieder spricht. Und die Dispute, die es dort gibt über die Aufteilung der Wirtschaftszonen, können auch nur gemeinsam geführt werden. Dafür setzt sich Deutschland ein. Ich habe mit dem Präsidenten Macron sehr intensiv über das Verhältnis zur Türkei gesprochen, das ja sehr vielfältig ist. Die Türkei ist NATO-Partner. Der Konflikt ist im Grunde einer zwischen zwei NATO-Mitgliedstaaten. Das kann uns ja nicht kalt lassen, sondern auch da, auch schon aus dem Grunde, muss man versuchen, innerhalb des Bündnisses die Dinge zu klären. Ich habe im Übrigen ansonsten heute nicht mit Herrn Erdogan gesprochen, werde es auch heute nicht mehr tun, bin aber sehr häufig mit ihm im Gespräch und wie immer werden wir Sie umgehend informieren, wenn es stattgefunden hat.
Dann bin ich bei Herrn Jung.
Hier hinten. Frau Merkel, Sie hatten die demokratischen Zumutungen und auch die Kinder angesprochen in Ihrer Einleitung. Dazu eine Frage. Koste, was es wolle, scheint ja die Losung bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie zu sein. Mit radikalen Maßnahmen und Einschränkungen versuchen Sie, die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen. Der Klimawandel ist aber eine noch größere Bedrohung für die Kinder, aber auch für meine Generation und gefährdet ebenfalls massiv die Gesundheit. Radikale, jetzt notwendige Maßnahmen scheitern aber. Können Sie uns mal erklären, was aus Ihrer Sicht diese beiden Bedrohungen aus politischer Sicht unterscheidet?
Also jede Bedrohung erfordert ihre Reaktion und das tun wir bei der Corona-Pandemie. Natürlich nicht koste es, was es wolle, sondern möglichst koste es so wenig, was es wolle an Menschenleben, so wenig wie möglich Überforderung unseres Gesundheitssystems, so wenig wie möglich Arbeitsplätze, so wenig wie möglich Schulstunden, die ausfallen. Also das ist das, was unser Leitgedanke dabei ist. Und die Klimaherausforderung ist auch eine globale, wie im Übrigen auch die Corona-Pandemie. Vielleicht gibt es auch mehr Zusammenhänge, als man denkt, weil es immer um einen nachhaltigen Lebensstil geht und einen nachhaltigen Lebensweg. Vielleicht lernen wir ja auch aus all diesen, oder ich hoffe, wir lernen aus all diesen Herausforderungen auch etwas, sowohl im Umgang mit der Artenvielfalt auf der Welt als auch eben mit der Emission von klimaschädlichen Gasen. Und ich glaube, dass wir gerade im Blick auf die Klimaherausforderung doch in den letzten Jahren entschiedene Schritte gegangen sind und Europa hier auch der erste CO2-freie Kontinent sein will. Und wir werden auch aus sehr faktischen Gründen unsere Anstrengungen hier in den nächsten Jahren sicherlich eher beschleunigen als verlangsamen, weil wir ja auch sehen, wenn der Klimaveränderung zum Teil unsere Lebensgrundlagen bedroht, aber noch viel stärker afrikanische Lebensgrundlagen, dann hat das wieder was mit Flucht und mit Migration zu tun. Das heißt also, die Dinge, die uns politisch begegnen, die hängen alle sehr zusammen. Und insofern unterscheide ich nicht in der Hierarchie zwischen den einzelnen Herausforderungen. Sie sind beide lebensbedrohlich und beide sehr groß.
Eine Nachfrage dazu?
Der Punkt war ja, warum gelingt es Ihnen, den Menschen und sowie der Wirtschaft zum Schutz vor Corona ungekannte Härten zuzumuten, aber nicht beim Klimawandel? Und Frau Dunz hatte gerade schon den Satz mit "Wir schaffen das" genannt vor
Vielleicht
5 Jahren.
Vielleicht können Sie sich auf eine Nachfrage beschränken, Herr
Was Jung. Sind denn eigentlich Ihre Leitsprüche für die Corona-Pandemie und den Klimawandel? Haben Sie die?
Ich kann nur noch mal sagen, dass wir, glaube ich, wenn Sie von ungekannten Härten sprechen, das sind zum Teil Härten für Menschen, für Gruppen, das ist richtig. Da gibt es aber auch Zumutungen im Zusammenhang mit den Klimamaßnahmen. Da gibt es auch, wenn Sie mit Bergarbeitern zum Beispiel sprechen, die im Kohlebergbau arbeiten, den Vorwurf, dass ihre Existenzgrundlagen vernichtet werden. Auch das müssen wir in Kauf nehmen, weil es einfach notwendig und dringlich ist. Aber immer versuchen wir natürlich dort, wo es Härten gibt, auch abzufedern. Das sind die bisher nicht dagewesenen Hilfsprogramme, die wir jetzt in der Corona-Pandemie aufgelegt haben. Und das sind die Unterstützungsprogramme zum Beispiel für den Kohleausstieg, die auch von einer großen Dimension sind. Also wir versuchen, auf die Herausforderungen adäquat zu reagieren.
Ich glaube, das ist jetzt eine Nachfrage gewesen. Wir haben eine weitere Frage aus dem Digitalen.
Dazu passend Klimaschutz. Julian Wettengel fragt, Sie wurden in der Vergangenheit häufig als Klimakanzlerin bezeichnet, haben selbst betont, wie wichtig und unverzichtbar der Klimaschutz ist. Was haben Sie in Ihrem letzten Jahr als Kanzlerin vor, diesem Anspruch gerecht zu werden, auch im Hinblick auf die Rolle Deutschlands in der EU und der UN und auch mit Blick auf die Klimakonferenz in Glasgow im nächsten Jahr?
Ja, ich unterstütze das Ziel der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, nämlich den europäischen Kontinent, das heißt die Europäische Union, zum ersten CO2-freien Kontinent oder damit auch zu einem jedenfalls weiten Teil des Kontinents zu machen. Das ist eine sehr ambitionierte Aufgabe, die noch sehr viele Veränderungen von uns abverlangen wird. Denn die Zeit ist ja nicht mehr lang. Wir feiern jetzt den 30. Jahrestag der Deutschen Einheit. Und wenn wir mal 30 Jahre weitergehen, und Sie wissen alle, wie kurz 30 Jahre im Blick auf so etwas sein können, dann haben wir das Jahr 2050 und dann müssen wir CO2-neutral sein. Das heißt also, es ist eine sehr überschaubare Zeit, eine Zeit im Übrigen, für die jungen Klimaaktivistinnen und Aktivisten natürlich eine ist, in der sie dann gerade sozusagen in der Mitte ihres Arbeitslebens stehen. Und deshalb müssen wir jetzt die 2030er-Ziele für die Europäische Union anpassen. Die Kommission wird dazu einen Vorschlag machen, wenn ich das recht verstehe, Ende September. Da müssen die Mitgliedstaaten darauf reagieren. Ich hoffe, dass es uns gelingt, nicht nur für die Industrieemissionen einen Zertifikatehandel einzuführen, sondern auch für die Mobilitätsemissionen und die Wärmeemissionen. Denn das Preissignal, das haben wir gelernt, ist das wichtigste Signal, um Veränderungen mit sich zu bringen. Wir sehen jetzt schon, dass wir durch die höheren Zertifikatepreise zum Beispiel sehr viel weniger Strom aus Braunkohle produzieren und insofern hier auch doch durchaus Veränderungen sehen durch erhöhte Preise. Was Glasgow anbelangt, so wird es darum gehen und deshalb müssen wir als Europäische Union da uns natürlich auch darauf vorbereiten, dass man die nationalen Ziele der einzelnen Mitgliedstaaten verbessert, denn bis jetzt ist die Summe aller Anstrengungen auf der Welt noch nicht eine, die uns dazu führen wird, den Klimawandel oder den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad Celsius zu beschränken.
Aber vor allen Dingen geht es jetzt erstmal darum, in Deutschland unsere ambitionierten Klimaprogramme umzusetzen und in Europa einen gemeinsamen Pfad zu finden. Wir haben noch nicht alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die sich auf das Klimaneutralitätsziel 2050 verständigt haben. Polen hat sich dem noch nicht angeschlossen. Auch da müssen wir noch die einheitliche Linie der Europäischen Union herstellen.
Dann bin ich bei Herrn Neuhan.
Ja, Florian Neuhan, ZDF. Frau Bundeskanzlerin, noch mal eine grundsätzliche Frage zum Thema Corona. Gesundheitsminister Spahn hat den Satz geprägt, dass man sich nach dieser Krise manches wird verzeihen müssen. Welchen Fehler haben Sie selbstkritisch in den letzten Monaten gemacht, hat Ihre Bundesregierung gemacht, wo Sie vielleicht um Verzeihung bitten müssen?
Ich finde, dass wir bislang nach bestem Wissen und Gewissen entschieden haben. Ich glaube, dass wir immer wieder Lage angepasst unsere Maßnahmen verändern müssen. Das haben wir jetzt ja auch als Lehrer aus der Reisesaison gesehen, dass wir eben doch sehr viele Reisen in Risikogebiete hatten, wo wir jetzt Veränderungen vornehmen werden. Aber ich glaube, dass wir sehr viel miteinander auch gerade mit den Bürgerinnen und Bürgern gemeinsame Dinge hinbekommen haben. Und insofern bin ich eigentlich mit dem Gang der Ereignisse bis hierher einigermaßen zufrieden. Und es gibt Härten. Das ist gar keine Frage für ganze Gruppen, die habe ich ja eben genannt, große Härten. Und da muss Politik dann eben auch versuchen, gerade in diese Richtung besonders viele Maßnahmen zu ergreifen, um das abzufedern. Und nicht alles wird wieder so sein wie vor der Corona-Pandemie. Die trifft uns schon hart und existenziell. Aber wir könnten uns jetzt ja auch sehr vieles leisten im Sommer, wenn ich an die vielen Möglichkeiten von Urlaub gedacht habe. Mit ein bisschen Vernunft und Beschränkung können wir gut durch diese Zeit kommen.
Kurze Nachfrage, wenn Sie sagen, keine Fehler oder keine großen Fehler, wenn Sie zum Beispiel an die Urlaubsrückkehrer denken, haben Sie da nicht zu spät reagiert? Man hätte ja früher wissen können, dass Urlaubsrückkehrer eine mögliche Gefahr darstellen.
Also wir haben sicherlich vielleicht nicht in dem Umfang gesehen, dass Menschen in Risikogebiete fahren. Ich habe auch nicht gedacht, dass zum Beispiel ganz Spanien jetzt wieder zu einem Risikogebiet erklärt werden musste. Aber das sind doch Entwicklungen, die können wir doch auch gar nicht voraussehen. Also in einer solchen Entwicklung, in einer solchen nie dagesehenen Herausforderung kann per se immer nur entschieden werden auf dem, was wir heute wissen und was dann morgen ist. Das geht den Wissenschaftlern so, das geht uns in der Politik so und das muss man nach bestem Wissen und Gewissen abwägen. Und wenn es Notwendigkeiten gibt, muss man nachsteuern. Und das wird es auch weitergeben. Kein Mensch weiß, wie der Winter abläuft. Wir kennen das Virus nur ansatzweise, seine Eigenschaften. Alles, was wir jetzt zum Beispiel über Aerosole gelernt haben in den letzten Wochen, das war am Anfang nicht bekannt. Da ist man von einer Tröpfcheninfektion ausgegangen. Und wann immer wir Neues wissen, müssen wir auch neue Maßnahmen treffen. Jetzt zum Beispiel unsere auch Belüftungsmaßnahmen, wo wir fördern werden, dass man die Belüftungsmöglichkeiten verbessert. Das wird ein ständiger Prozess sein.
Dann kommen noch mal zwei Fragen aus dem Digitalen.
Matthias Gebauer vom Spiegel fragt, Frau Bundeskanzlerin, für viele Deutsche sind Corona-Tests mittlerweile eine Art Normalität geworden, egal ob bei Verdachtsfällen in den Schulen oder der Rückkehr aus dem Urlaub. Wie oft haben Sie sich als Regierungschefin schon auf das Virus testen lassen und wie sehr fürchten Sie sich selbst vor einer möglichen Infektion mit dem Virus?
Also ich habe ja schon in Quarantäne gesessen und weiß deshalb, wie das ist und dass 14 Tage auch ganz schön lang sein können, selbst wenn man gut beschäftigt ist zu Hause. In dem Zusammenhang bin ich mehrere Male getestet worden. Also insofern kenne ich den Vorgang des Testens. Ansonsten halte ich mich an die Abstandsregeln und an die Vorschriften und bin deshalb jetzt nicht so, dass ich permanent getestet werde, sondern wie gesagt, das beschränkt sich auf die Zeit der Quarantänezeit. Da war ich froh, dass die Tests negativ waren.
Eine weitere Frage zum Thema Corona. Stefan Lange von der Augsburger Allgemeinen fragt, Frau Bundeskanzlerin, Sie haben unter anderem Anfang Mai gesagt, es sei wichtig, dass ein Corona-Impfstoff allen Menschen zugute kommt, wenn er einmal entwickelt wurde. Zitat, bislang scheint es eher so zu sein, als ob jeder Staat seine eigene Strategie fährt. Sind Sie mit den Zusagen der Staatengemeinschaft zufrieden?
Das kann ich so nicht bestätigen. Wir haben ja verschiedene Initiativen, einmal die europäische Herangehensweise zusammen auch mit ausgewählten Mitgliedstaaten. Jens Spahn hat das begonnen mit einigen Mitgliedstaaten. Das hat die Kommission jetzt federführend übernommen, dafür auch europäische Gelder zur Verfügung gestellt. Es ist jetzt mit AstraZeneca, mit einem der Hersteller, zum ersten Mal ein Vertrag der Europäischen Union abgeschlossen worden. An weiteren solchen Verträgen wird gearbeitet. Also innerhalb der Europäischen Union achten wir sehr darauf, dass wir fair und redlich miteinander die zur Verfügung stehenden, potenziell zur Verfügung stehenden Dosen teilen. Und wir sind ja im internationalen Verbund engagiert. Es hat eine Reihe von Geberkonferenzen gegeben im Zusammenhang mit der Frage, dass auch die Länder, die Entwicklungsländer sind, an den Medikamenten und Impfungen dann teilhaben können. Deutschland hat sich hier auch mit erheblichen finanziellen Beiträgen beteiligt, aber auch mit Einsatz. Ich selber habe an vielen solchen Konferenzen teilgenommen. Die Kommissionspräsidentin hat das vorangebracht. Wir sind mit der Gates-Stiftung in Kontakt, mit der Impfinitiative CEPI, mit Gavi, mit der WHO. Also hier wird schon sehr konzentriert darauf gearbeitet und wir gehören zu denen, die sich dafür einsetzen, dass genau das genannte Ziel auch erreicht werden kann.
Ich bin im Saal bei Herrn Jordans. Welches Mikro? Ja, okay.
Frau Bundeskanzlerin, Sie haben gesagt, dass Sie die Berliner Entscheidung, die Demonstrationen am Wochenende zu verbieten, respektieren. Nun ist es aber so, dass die Bundesregierung weltweit auf die Einhaltung der Versammlungsfreiheit pocht, während hier in Berlin Demonstrationen von möglicherweise Zehntausenden dieses Wochenende verboten werden. Sehen Sie da einen Widerspruch? Sind Sie bereit, sich mit Vertretern dieser recht heterogenen Bewegung zu treffen, so wie Sie es mit den Klimaaktivisten oder Bauernverbänden getan haben?
Also ich habe noch hinzugefügt, dass Deutschland ja ein Rechtsstaat ist und dass selbstverständlich diejenigen, die jetzt die Demonstration angemeldet haben, auch den Gerichtsweg gehen können. Das gehört für mich dazu, zu der Demonstrationsfreiheit. Und ansonsten entscheide ich immer dann, wenn Menschen sich an mich wenden, ob ich jetzt mit ihnen das Gespräch suche oder nicht.
Moment, man hört Sie nicht. Nachfrage.
Hat es da Ihres Wissens nach eine Bitte gegeben?
Mir ist eine solche Bitte nicht bekannt.
Dann bin ich bei Herrn Rinke.
Ja, Frau Bundeskanzlerin, ich würde ganz gerne zum Thema Corona und Wirtschaft kommen. Die Koalition hat ja jetzt etliche Maßnahmen verlängert, kostet Milliarden. Wie groß ist Ihre Sorge, dass der Staat in dieser Krise auch finanziell überfordert werden kann? Weil viele von diesen Maßnahmen sich als sehr teuer herausstellen, es Diskussionen gibt, ob nicht Unternehmen künstlich am Leben gehalten werden, es den großen Schock also danach gibt, wenn staatliche Hilfen wegfallen. Und fürchten Sie kein Ungleichgewicht durch diese sehr starken deutschen Hilfen in Europa?
Das sind auch mehrere Fragen. Also ich glaube, dass es absolut notwendig war, die Stützungsmaßnahmen durchzuführen. Und ich glaube, dass sich auf eine ganz unerwartete und auch nicht erwünschte Art und Weise gezeigt hat, dass es gut war, dass wir in den vergangenen Jahren sehr sparsam und ordentlich gewirtschaftet haben, dass wir einen ausgeglichenen Haushalt hatten, dass wir mit unserem Schuldenstand wieder in Richtung der Maastricht-Kriterien oder die Maastricht-Kriterien eingehalten haben. Es war gut, dass wir Reserven bei den sozialen Sicherungssystemen hatten, allein bei der Bundesagentur für Arbeit, über 8 oder etwa 28 Milliarden Euro. Das hilft uns jetzt natürlich, in diese Zeit hineinzugehen und auch wirklich die notwendigen Hilfen leisten zu können. Wir stehen natürlich bei jeder Entscheidung vor der Frage, ist das eine Brücke, die wir bauen, die auch dann tragen kann in die Zukunft? Das ist vollkommen klar. Das ist im Falle einer Pandemie besonders schwer zu entscheiden, weil wir ja nicht wissen, wann sie endet. Wir wissen nicht, wann es einen Impfstoff gibt. Wir wissen nicht, wann es ein Medikament gibt. Als wir die Bankenkrise hatten, da wusste man, wenn man die Banken rekapitalisiert, dann hat man die Ursache der Krise beseitigt. Und dann kann man wieder zurückkehren zu einem vernünftigen, normalen Wirtschaften. Hier wissen wir das nicht, ob das noch 3 Monate dauert oder noch 10 oder 12 oder 15 Monate. Und insofern ist das schon eine nicht gekannte Herausforderung für unsere finanzielle Tragkraft, bei der ich glaube, dass wir alles, was wir bisher entschieden haben, uns leisten können. Und dass wir immer auch im Auge haben müssen, was würde das Nichthandeln bedeuten, wenn es dann mal wieder vorangeht und vielleicht Fachkräfte ihren Bezug zum Unternehmen verloren haben, siehe das Thema Kurzarbeit, oder eben Fachkompetenz wieder herbeigeführt werden muss. Es wird der Tag kommen, an dem es wieder Messen gibt und große Veranstaltungen, wo Messebauer und all diese Menschen gebraucht werden. Wenn man die jetzt alle umschult, um anschließend festzustellen, dass man jetzt wieder alle Messebauer ausbilden muss, dann ist das auch keine besonders ökonomische Verhaltensweise. Sodass ich für die Zeit, also für den jetzigen Zeitpunkt sagen kann, dass wir haben Handeln verantwortlich. Wir gehen nicht zu weit in die Zukunft hinein. Aber wir dürfen auch nicht monatliche Unsicherheit schüren, sondern es muss auch eine belastbare Grundlage sein. Das hat uns jetzt ja auch bei den Entscheidungen zum Kurzarbeitergeld sehr bewegt. Wir wissen, dass wir zu den Ländern gehören. Wir sind nicht das einzige Mitgliedsland der Europäischen Union, aber wir gehören zu denen, die sich relativ viel Unterstützungsmaßnahmen leisten können. Und genau das war auch der Grund, warum ich mich dafür eingesetzt habe, zusammen mit dem französischen Präsidenten, dass wir hier diesen ungewöhnlichen Weg gegangen sind, auch Zuschüsse in Form von Darlehen durch die Europäische Kommission auszugeben. An diesen Zuschüssen profitieren andere Mitgliedstaaten sehr viel stärker als Deutschland. Und das ist auch richtig so, weil die Pandemie unverschuldet über alle Mitgliedstaaten gekommen ist. Wir haben eine Vielzahl von Darlehensprogrammen, zum Beispiel zur Zahlung von Kurzarbeitergeld mit diesem Programm SURE. Und insofern versuchen wir also auch, die Kohäsion und die Konvergenz innerhalb der Europäischen Union aufrechtzuerhalten, auch wenn wir etwas mehr tun können, und stellen dies auch Europa mit zur Verfügung, unsere stärkeren Fähigkeiten.
Dann nehmen wir nochmal Fragen aus dem Digitalen dazu.
Ich habe zwei Fragen, die sich mit der CDU beschäftigen. Der Kollege Koller von der Saarbrücker Zeitung fragt, Frau Bundeskanzlerin, es gibt drei Kandidaten für den CDU-Vorsitz. Zwei haben Sie in Ihren Ländern mit großer Medienbegleitung besucht. Werden Sie Herrn Röttgen in ähnlicher Weise öffentlich treffen?
Ich habe jetzt von Herrn Röttgen noch keine Einladung bekommen. Insofern konnte ich darauf auch noch nicht reagieren. Das ist sicherlich strukturell etwas schwieriger. Mit Norbert Röttgen arbeite ich ja im Deutschen Bundestag zusammen, in Bezug auf die Fragen gerade auch der Außenpolitik, sehr eng und sehr gut im Übrigen. Bei den anderen beiden handelt es sich sehr um, bei den beiden Besuchen, die ich gemacht habe, handelt es sich ja um Ministerpräsidenten, was Bayern und NRW anbelangt. Und Friedrich Merz habe ich ja auch noch nicht öffentlichkeitswirksam jetzt getroffen, sondern wir haben uns besprochen, also wenn es Gesprächsbedarf geht, das tue ich aber mit Norbert Röttgen auch.
Eine zweite Frage von Kerstin Münstermann, Funke Mediengruppe. Die SPD hat ihren SPD-Kanzlerkandidaten gekürt. Die CDU beschäftigt gerade vor allem die Suche nach einem Vorsitzenden. Was raten Sie Ihrer Partei in dieser Situation mit Blick auf die nächste Bundestagswahl?
Ja, Frau Münstermann weiß ja auch, dass ich mich diejenige, die für das Amt der Bundeskanzlerin und auch nicht mehr kandidiert, auch nicht mehr CDU-Vorsitzende ist, aus diesen Nachfolgefragen heraushalte. Deshalb habe ich da auch keine Hinweise und zu geben.
Dann bin ich im Saal bei Frau Kombaki.
Vielen Dank, Marina Kombaki, Redaktionsnetzwerk Deutschland. Frau Bundeskanzlerin, NATO, Iran, Nord Stream 2, die Liste an Konflikten mit den Vereinigten Staaten ist lang. Was würden vier weitere Jahre unter einem Präsidenten Trump für das Verhältnis zu Washington bedeuten? Und können Sie die Aussage des früheren Botschafters Grinnell bestätigen, wonach Herr Trump Sie verzaubert hätte?
Was hätte er? Mich?
Verzaubert.
Ach so. Ich berichte ja aus internen Gesprächen nicht. Insofern kommentiere ich das jetzt auch nicht. Aber Sie wissen, dass ich immer gesagt habe und kann das auch gerne wiederholen, dass ich mit jedem gewählten Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika zusammenarbeite. Was uns dabei leitet, sind unsere Werte und natürlich von deutscher Seite, von amerikanischer Seite auch die Interessen. Und
dass deshalb das amerikanische Volk die Entscheidung am 4. November treffen wird und wir uns in Deutschland auf unsere Wahlen konzentrieren und in den Vereinigten Staaten von Amerika man sich auf die dortigen Wahlen konzentriert. Dass es hier und da Meinungsverschiedenheiten gibt, das liegt in der Natur der Sache. Aber es gibt auch eben gemeinsame Dinge und gerade was die NATO anbelangt, so ist es, glaube ich, eine gemeinsame Überzeugung, dass die NATO ein wichtiges sicherheitspolitisches Bündnis ist, in das Deutschland sich auch natürlich einbringt.
Da ich noch überschlagen etwa 30 Fragen auf der Liste habe, bitte ich noch mal darum, sich tatsächlich auf eine Frage zu beschränken und bin im Saal bei Frau Romaniec.
Frau Bundeskanzlerin, Sie haben vorgestern mit dem polnischen Premierminister Morawiecki telefoniert. Ging es da auch um das große deutsch-polnische Problem gerade, das Problem des deutschen Botschafters, der seit 3 Monaten auf die Akkreditierung aus Warschau wartet? Und sehen Sie das als ein Affront gegenüber Berlin, dass diese Hinauszögerung so kommt?
Ich hoffe, dass sich das Thema der Akkreditierung des Botschafters löst. Aber im Wesentlichen ging es um die Frage Belarus und die Frage, was können wir hier aus der europäischen Perspektive unterstützend tun? Brauchen wir zum Beispiel einen Repräsentanten, der sich speziell um die Frage Belarus kümmert, entweder bei der EU oder auch bei der OSZE, um die Frage, wie können wir auch gerade Menschen, die gefoltert wurden, die verletzt wurden, die krank sind, unterstützen und um die Sanktionen, die wir gegen Belarus unternehmen wollen. Und hier gibt es eine große Zahl von Übereinstimmungen zwischen der polnischen Sicht und der deutschen.
Eine Nachfrage dazu?
Kurze Nachfrage, weil Sie das ansprechen. Gestern wurden über 30 Journalisten, auch ausländische deutsche Journalisten, in Minsk entsprechend schlecht behandelt, verhaftet und behindert an der Arbeit. Wie wollen Sie darauf reagieren?
Na ja, gut, wir werden uns, wo immer wir können, für die journalistische Freiheit und die guten Arbeitsmöglichkeiten einsetzen. Ich habe das eben schon im Zusammenhang mit einer anderen Frage gesagt, dass das, was gestern stattgefunden hat, natürlich das Gegenteil davon ist für das, wo wir einstehen. Und das werden wir sicherlich Weißrussland auch mitteilen, dass wir das nicht akzeptabel finden.
Herr Dietjen.
Frau Bundeskanzlerin, Frage zum Thema Wirecard. Sind die Erkenntnisse, die wir, die Sie auch in den letzten Wochen und Monaten zu diesem Unternehmen gesammelt haben, ein Anlass für Sie, sich bei Auslandsreisen vorsichtiger, zurückhaltender für deutsche Unternehmen einzusetzen? Und warum waren diese Erfahrungen nicht ein Anlass für Sie und Ihre Regierung, auch Ministerien, das Bundeskanzleramt in die Transparenzpflichten eines Lobbyregisters im Gesetzentwurf der Koalition mit einzubeziehen?
Ich glaube, dass wir durch das Informationsfreiheitsgesetz schon sehr verantwortlich oder eine rechtliche Grundlage haben, sehr transparent zu arbeiten, sowohl in Richtung der Öffentlichkeit, aber auch durch das Instrument der Fragen, die ja in kleinen und großen Anfragen nicht unzahlreich auf uns einstürmen jeden Tag, dass wir also durch diese Instrumente doch als Regierung eine sehr hohe Transparenz darlegen. Und insofern haben wir ja dann auch auf die Anfragen zu Wirecard hingewiesen. Das, was da passiert ist, muss natürlich aufgeklärt werden, das ist klar. Aber dass es passieren kann, dass man zu einem Zeitpunkt, wo man von solchen Unregelmäßigkeiten keine Kenntnis hat, man sie für ein Unternehmen auch einsetzt, das halte ich auch für gegeben. Es war ein DAX 30 Unternehmen und insofern haben wir da, glaube ich, nach dem damaligen Kenntnisstand verantwortlich gehandelt, so wie wir überhaupt natürlich immer den Unterschied sehr deutlich machen zwischen dem unternehmerischen Handeln und dem unternehmerischen Risiko. Aber es ist Usus, nicht nur in Deutschland, dass man bei Auslandsreisen natürlich die Anliegen von Unternehmen auch anspricht. Das macht man nicht nur in China, das gibt es auch bei anderen Auslandsreisen natürlich.
Wir wandern wieder ins Netz.
Ich habe mehrere Fragen zum Thema Lieferkettengesetz. Stellvertretend der Kollege Buchsteiner von Media Pioneer. Frau Bundeskanzlerin, wie zufrieden sind Sie mit den Plänen von Entwicklungsminister Müller und Arbeitsminister Heil für ein Gesetz, das Mindeststandards in globalen Lieferketten sichern soll? Hat dieses Vorhaben Ihre ungeteilte Unterstützung?
Das Vorhaben als solches ist ja Teil des Koalitionsvertrags und hat meine Unterstützung. Aber natürlich müssen jetzt die zuständigen Ressorts vor allem, und das ist neben dem Entwicklungsministerium und dem Sozialministerium auch das Wirtschaftsministerium, einen gemeinsamen Entwurf. Wir wollen das erstmal von Eckpunkten vorlegen. Dazu gibt es zurzeit sehr intensive Diskussionen. Und ich werde auch Wert darauf legen, dass auf der einen Seite das wirklich wichtige Anliegen fairer Lieferketten im Fokus ist, dass auf der anderen Seite aber auch natürlich die Dinge machbar sind für insbesondere mittelständische Unternehmen, die natürlich nicht immer alle Informationen für alle Teile der Lieferkette haben können. Das heißt, das wird eine schwierige Abwägung werden und sicherlich noch ein sehr kompliziertes Gesetzgebungsvorhaben, was aber Teil unseres Koalitionsvertrags ist. Und deshalb will ich auch, dass es umgesetzt wird.
Dann bin ich bei Frau Müßbauer. Nehmen Sie das Mikro bitte, dann hört man Sie besser.
So weit weg heute. Hallo, Frau Bundeskanzlerin. Ich würde gern stellvertretend für einen Zuschauer von uns eine Frage stellen. Der hat nämlich ein Gefühl formuliert, das sicherlich sehr weit verbreitet ist in der Bevölkerung, so die Sorge, dass man jetzt langfristig mit diesen Aha-Regeln leben muss und es nie wieder so wird wie zuvor. Er fragt sich, Tobias Heckmann aus München, fragt sich, wann kann der Bürger damit rechnen, dass alles wieder so wird wie früher und was ist so der Maßstab? Können Sie Hoffnung machen?
Ja, es wird nicht so wie früher, solange wir keinen Impfstoff und kein Medikament haben. Weil wir sonst durch Dinge, die uns ja wirklich lieb sind, Handschütteln, uns umarmen, zwischen Menschen, die nicht in einem Hausstand wohnen, also Dinge, die Nähe sind, weil wir sonst damit andere in Gefahr bringen können. Und wenn es einen Impfstoff gibt oder sehr, sehr gute Medikamente, dann wird man natürlich sofort wieder zu den uns eigenen Verhaltensweisen auch zurückkehren können. Aber die Hoffnung kann nur darin bestehen, dass wir mit der Krankheit so umgehen können, dass sie uns nicht gefährdet und vor allen Dingen auch die Risikogruppen nicht gefährdet.
Mal nachgehakt, weil es gibt ja jetzt schon erste Fälle, bei denen trotz Erkrankung Anfang des Jahres jetzt keine Antikörper beispielsweise mehr nachweisbar sind. Was, wenn das mit der Impfung gar nicht funktioniert?
Ja, da gibt es ja eine breite wissenschaftliche Debatte, bei der ich wirklich jetzt nicht die beste Gesprächspartnerin bin, wie weit Antikörper notwendig sind, um einen Impfstoff zu entwickeln. Also wie die beiden Dinge zusammenhängen, das weiß ich nicht. Ich höre nur aus der Entwicklungsszene der Impfstoffe, dass es ja doch sehr hoffnungsvolle Ansätze für Impfstoffe gibt, nach den verschiedenen Methoden. Und insofern drücken wir mal die Daumen. Wir tun alles, indem wir auch sehr stark ökonomisch, wirtschaftlich fördern, diese Impfstoffentwicklung. Das tun nicht nur wir auf der Welt, sondern viele andere auch. Und wenn man überlegt, wie viele Jahre es sonst gedauert hat, Impfstoffe zu entwickeln, dann ist jetzt schon sehr viel Anstrengung dahinter und wirklich auch Kraft und Wille, das voranzubringen.
Dann bin ich bei Herrn Ziedler.
Hier drüben. Frau Bundeskanzlerin, Sie haben den EU-Aufbauplan schon angesprochen. Jetzt hat ja der Koalitionsausschuss am Dienstagabend schon angefangen, sage ich mal, das Geld ein bisschen zu verteilen. Es soll eine digitale Bildungsoffensive gehen. Geld soll auch in den Kohleausstieg oder die Infrastrukturmaßnahmen drumherum fließen. Können Sie uns sagen, welche weiteren Investitionsschwerpunkte Sie da für Deutschland sehen? Weil da fließen ja doch beträchtliche Mittel. Und haben Sie vielleicht aber dennoch Sorge, dass es vielleicht gar nicht dazu kommen könnte, weil die Ratifizierung zum Beispiel im Bundestag scheitert, nachdem Ihr Vizekanzler ja sozusagen dieses zentrale Argument der Einmaligkeit dieses Vorhabens in Frage gestellt hat und sich das als dauerhaftes Projekt vorstellen kann? Danke.
Also ich glaube das und hoffe, wird alles dafür tun, dass diese Ratifikation natürlich stattfindet im Deutschen Bundestag. Ich habe ja auch deutlich gemacht, für mich ist das eine aus dieser speziellen Situation herauskommende ein einmaliger Kraftakt, der aber auch notwendig ist. Wir werden übrigens die Schulden aus diesem Wiederaufbaufonds bis 2058 zurückzahlen. Das heißt also, das ist jetzt auch nicht irgendwie in der nächsten Legislaturperiode beendet. Da hat es noch nicht mal richtig angefangen. Und insofern glaube ich auch, dass auf der Grundlage die Fraktion, der ich angehöre, ihre Zustimmung geben wird. Wir werden von deutscher Seite nach jetzigem Stand, man kann das noch nicht ganz genau sagen, weil ein Teil des Geldes ja nach einem bestimmten Schlüssel noch mal berechnet wird, etwa 22 Milliarden Euro bekommen. Die Regeln sind so, dass es sich um Maßnahmen handeln muss, die nach dem 20. Januar 2020 in den Nationalstaaten beschlossen wurden und dass sie eine Antwort geben müssen auch auf die Defizite, die im Zusammenhang mit den länderspezifischen Empfehlungen der Kommission an die einzelnen Mitgliedstaaten benannt wurden. Da ist gerade bei Deutschland das Thema Zukunftsinvestitionen immer eins, an dem die Kommission auch gesagt hat, da müssen wir mehr machen. Deshalb wird ein großer Teil des Geldes sicherlich aus dem kommen, was wir uns im Konjunkturprogramm schon vorgenommen haben und was noch nicht durchfinanziert ist. Aber Sie haben es schon erwähnt, wir werden auch noch mal einen Schwerpunkt setzen bei der digitalen Bildung, bei der dazu notwendigen Infrastruktur. Wir haben dann eine zweite Komponente, die ist nicht direkt dieser Aufbaufonds, sondern das ist der Just Transition Fund. Das ist Geld, aus dem wir auch etwas bekommen, wenige Milliarden, zur Begleitung des Umstiegs aus Kohle in andere Technologien. Und die werden einfließen in das 40 Milliarden Unterstützungsprogramm für die Kohleregionen und damit sie ihre Anpassungen besser bewältigen können. Ab 15. Oktober, bis zum 15. Oktober können die ersten Anträge eingereicht werden. Wir werden uns als Regierung Mühe geben, sehr schnell Anträge einzureichen und auch gerade auf die Themen Digitalisierung und Klimaschutz hier besonderen Wert zu legen. Also im Bereich Wasserstofftechnologie könnte ich mir etwas vorstellen. Ich könnte mir etwas vorstellen in dem Bereich auch der Digitalisierung, hatten wir schon gesagt. Das Finanzministerium und das Kanzleramt werden jetzt mal einen Vorschlag machen auf der Basis des Rahmens, den wir aufgespannt haben. Dann werden wir das mit den Ressorts und den Fraktionen abstimmen. Und ich hoffe, dass wir dann relativ zeitgerecht auch mit am Anfang gleich unsere Vorhaben einreichen können. Denn das Ziel muss ja sein, das Geld möglichst schnell auszugeben. Ich halte nicht so viel davon, das jetzt lange hinzuziehen. Denn es muss in der Zeit sein, wo wir noch voll mit dem Wirtschaftseinbruch zu tun haben, dagegen zu investieren und eben auch in die Zukunft zu investieren.
Es geht nochmal ins Digitale.
Ich muss leider das Themenhopping fortsetzen, aber sonst werden wir das hier nicht abarbeiten können. Frau Mayer von der Taz fragt, Frau Bundeskanzlerin, beim Parteitag im Dezember wird die CDU über eine verbindliche Frauenquote von 50% bis 2025 abstimmen. Wie werden Sie votieren und warum ist dieses Thema in Ihrer Zeit als Vorsitzende nicht längst umgesetzt worden?
Ja, wir haben ja jahrelang uns mit dem Quorum beschäftigt und dessen Umsetzung. Jetzt geht man einen Schritt weiter. Das finde ich auch richtig und deshalb werde ich aus vollem Herzen zustimmen.
Dann bin ich bei Herrn Fried.
Frau Bundeskanzlerin, Ihr Arbeiten hat sich ja insofern in der Corona-Krise auch verändert, als Sie, ich formuliere es mal zugespitzt, eigentlich sich hauptsächlich nur in Ihrem Amt aufhalten können. Sie können keine Auslandsreisen machen, Sie können auch im Land ja wenig Firmenbesuche oder Ähnliches absolvieren. Hat sich eigentlich Ihre Art des Arbeitens und Ihr Zeitmanagement verändert? Kann man vielleicht sogar mal grundsätzlicher über Dinge nachdenken oder wie würden Sie das beschreiben?
Naja, es hat sich natürlich die Art des Arbeitens verändert, denn sonst geht ja auch sehr viel Zeit für Reisen auf, also einfach Reisezeit muss aufgebracht werden. Das ist jetzt nicht der Fall. Das ist ja nicht immer die produktivste Zeit. Auf der anderen Seite vermisse ich das schon ein bisschen, dass man jetzt doch sehr wenig rauskommt. Das ist auch richtig. Was natürlich eine vollkommen neue Entdeckung ist, das ist das Thema der Videokonferenzen, wo ich sagen muss, dass das sehr viel besser geht, als ich mir das habe vorstellen können. Videokonferenzen mit sehr großen Gruppen sind recht natürlich doch eher statischer. Aber Videokonferenzen mit Gruppen von 10 bis 15 Menschen sind sehr intensiv und zum Teil gar nicht schlechter, wenn man sich ab und an mal sieht oder wenn man sich gut kennt. Gar nicht mal schlechter, als wenn man eine längere Reise macht oder alle anderen anreisen lässt. Und so. Wenn man ganz neue Dinge besprechen will, meinetwegen das Thema Wiederaufbaufonds, wo auch sehr, sehr viele und mittelfristige finanzielle Vorausschau für die Zeit zwischen 2021 und 2027 und weiß, dass man das nur durch Gruppengespräche, aber dann auch wieder individuelle Gespräche, also mit stark wechselnden Formaten machen kann, dann sind Videokonferenzen unzulänglich. Das muss man ganz klar sagen. Videokonferenzen haben auch den Nachteil, dass man nicht weiß, wer alles zuhört. Das kann man in geschlossenen Räumen doch etwas besser kalkulieren und einschränken. Und insofern gibt es einige Unterschiede, aber durch Videokonferenzen kann man auch seinen Tag mit einer sehr hohen Dichte an Aktivitäten füllen, weil man sich ja genauso vorbereiten muss wie auf jeden anderen Gesprächstermin. Aber dass jetzt so sehr viel mehr Zeit bleibt, um tagelang grundsätzlich nachzudenken, dicke Bücher zu lesen und irgendwie über die Welt von übermorgen nachzudenken, das kann ich noch nicht bestätigen.
Eine Nachfrage dazu?
Eine Nachfrage noch. Was sich ja auch verändert hat im Vergleich zu diesem Zeitpunkt in den früheren Legislaturperioden, ist, dass Sie sich keine Gedanken mehr machen müssen über den bevorstehenden CDU-Parteitag und Ihre Kanzlerkandidatur. Wachen Sie da manchmal morgens auf und denken sich, boah, ein Glück, dass ich das nicht mehr machen muss?
Ich glaube, dass das ist mehr so nach dem Motto, alles hat seine Zeit. Natürlich ist das eine besondere Zeit, wenn ich jetzt nicht darüber nachdenke, wie sieht der nächste Wahlkampf aus. Das ist klar, aber das gibt mir die Möglichkeit, mich in dieser ja sehr herausfordernden Zeit jetzt doch sehr auch aufs Regieren konzentrieren zu können. Ich meine, das ist ja jetzt, wir sitzen jetzt hier und jeder zweite Platz ist nicht besetzt und wir wissen, dass es ganze Branchen gibt, die überhaupt nicht richtig arbeiten können. Wenn ich jetzt mal an Künstler denke, wenn ich an, ich habe erst schon die Messen genannt, wir wissen, wie Eltern jeden Morgen aufstehen und Angst haben, ob ihr Kind jetzt irgendwie eine laufende Nase hat und das wird sich jetzt durch den ganzen Winter ziehen, das ist natürlich total nervenaufreibend. Wir müssen gucken, wie wir denn trotzdem das ganze Land am Laufen halten. Und ja, vielleicht ist es, jedenfalls empfinde ich es nicht als Nachteil, dass ich mich voll auf diese Aufgabe konzentrieren kann, weil das schon etwas ist, was wir doch gar nicht kennen. Und es ist ja auch gut und vernünftig, dass wir immer wieder ein großes Stück von Routine in unseren Alltag bringen, auch unter diesen veränderten Umständen. Aber es ist schon eine sehr, sehr, sehr besondere Zeit. Und was ich als gut empfinde, um das auch noch zu sagen, ist, dass ich natürlich durch meine langjährige politische Erfahrung sehr viele Akteure schon kenne. Wenn ich jetzt zum Beispiel im ersten Jahr Bundeskanzlerin wäre und hätte sozusagen die allermeisten Staats- und Regierungschefs auf der Welt noch gar nicht gesehen, und man könnte jetzt nicht reisen und würde das alles immer nur über Videokonferenz machen müssen, das wäre schon sehr viel einschneidender. Und insofern ist das jetzt zurzeit auch schon ein bisschen hilfreich, dass ich schon viel gereist bin und auch viele kenne.
Der Umstand, dass man nicht so genau weiß, wer alle zuhört, das haben wir auch hier. Deswegen kommt nochmal eine unbekannte Frage aus dem Digitalen.
Nein, nicht unbekannt. Aber sie passt sehr schön dazu. Der Kollege Herrholz vom Korrespondentenbüro Herrholz fragt, Frau Bundeskanzlerin, Sie haben einmal gesagt, Sie träumten davon, durch die Rocky Mountains zu reisen und mit der transsibirischen Eisenbahn durch Russland zu fahren. Haben Sie schon gebucht oder was sind Ihre Pläne für den Ruhestand?
Nein, ich habe noch nicht gebucht und es ist auch gerade nicht die Zeit danach, solche Reisen zu buchen. Ich bin voll beschäftigt mit der Ist-Zeit.
Aber es war gefragt, was sind Ihre Pläne für den Ruhestand?
Ja, die haben sich jetzt, sagen wir mal, nicht so dramatisch geändert. Ich könnte das wieder antworten und ansonsten habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Ich werde jetzt erstmal noch weiter arbeiten und dann wird sich was finden. Ich bin optimistisch, dass mir was einfällt.
Dann bin ich bei Frau Markmeier.
Frau Bundeskanzlerin, Bettina Markmeier vom EPD.
Rechts hinten.
Ach da, jetzt.
Ich möchte noch mal einmal auf das Corona-Thema zurückkommen. Sie haben jetzt auch mehrfach von den besonders verletzlichen Gruppen gesprochen und den Menschen, die besondere Härten zu ertragen hatten. Ich möchte die besondere Härten hatten, die Heimbewohner zu ertragen, die wochenlang isoliert waren. Ich würde von Ihnen gerne wissen, ob das wieder vorkommen kann oder ob Sie sicher sind, verhindern zu können, dass es wieder vorkommt.
Ich glaube, dass wir inzwischen genug gelernt haben, um sicherzustellen, dass es so, wie es war, in den ersten Wochen nicht wieder vorkommt. Will aber nicht verhehlen, dass ich mir insgesamt Sorgen mache um die Frage, wie sich die verschiedenen Gruppen in unserer Gesellschaft sozusagen weiterentwickeln. Wir haben jetzt ja sehr viele infizierte junge Menschen. Das Durchschnittsalter der Infizierten ist ungefähr um 20 Jahre gesunken. Wir haben zurzeit sehr, sehr wenig Erkrankungen, glücklicherweise bei den Älteren. Und ich frage mich natürlich, woran liegt das? Und es kann natürlich auch darin liegen, dass sich ganze Gruppen unserer Gesellschaft sehr zurückziehen aus der Öffentlichkeit und eben nach wie vor mit wenigen Kontaktpersonen klarkommen müssen, längst nicht so viel rausgehen können. Und deshalb ist die Frage der gegenseitigen Rücksichtnahme natürlich schon von großer Bedeutung. Denn eine Gesellschaft, in der jeder Ältere den Jüngeren aus dem Weg geht, sozusagen gespaltene Lebenswelten entstehen oder vollkommen gespaltene, das wäre auch nicht so gut. Und deshalb freue ich mich, dass bei den Umfragen doch auch heute wieder sehr, sehr viele Menschen auch Verständnis haben für die Regeln, die wir haben, weil es ja nicht nur um mein Leben geht in einer Gesellschaft, sondern auch um das Leben anderer. Also ich glaube, so wird es nicht wieder sein. Wir werden es etwas besser machen können, aber es werden trotzdem, sind ja nach wie vor noch Beschränkungen da.
Herr Will?
Frau Bundeskanzlerin, nach einer Stunde nochmal zurück zur allerersten Frage. Wir schaffen das 2015. Würden Sie aus heutiger Sicht Ihre wesentlichen Entscheidungen von damals nochmal genauso treffen? Und stehen Sie auch noch zu Ihrer Feststellung von damals, dass Sie sagten, die Grenzen Deutschlands ließen sich nicht schließen?
Ich würde die wesentlichen Entscheidungen wieder so fällen, das ist richtig. Und ich glaube, dass man, das haben wir ja gemacht, man kann Grenzen kontrollieren, aber man kann, muss die Frage, wenn so viele Menschen kommen, die kann man nicht auf dem Rücken der Menschen austragen. Das ist meine Überzeugung. Wenn Menschen vor der deutsch-österreichischen oder österreichisch-ungarischen Grenze stehen, dann muss man sie als Menschen behandeln und muss dann anschließend, das habe ich ja dann auch getan, mit der Türkei zum Beispiel über ein Abkommen verhandeln, wie wir Menschen vor Ort helfen, das ist vollkommen klar. Aber ich würde die wesentlichen Entscheidungen wieder so fällen, ja.
Dann noch mal eine Frage aus dem Digitalen.
Ich habe mehrere Fragen zu dem Rücktritt des angekündigten Rücktritt des japanischen Ministerpräsidenten, unter anderem von Frau Denker von der japanischen Tageszeitung Yomiuri Shimbun. Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, der japanische Ministerpräsident ist zurückgetreten. Was bedeutet dieser Rücktritt politisch für die internationalen Beziehungen und für Sie persönlich?
Ich hatte natürlich noch keine Gelegenheit, mit Shinzo Abe zu sprechen jetzt, aber ich bedauere natürlich diesen Rücktritt, wünsche ihm auch vor allen Dingen gesundheitlich alles Gute. Wir haben immer sehr, sehr gut zusammengearbeitet und hatten jetzt auch in der Corona-Zeit noch eine Videokonferenz miteinander. Ich glaube, dass sich in diesen Zeiten unser deutsch-japanisches Verhältnis recht gut entwickelt hat. Shinzo Abe ist sozusagen der längst dienendste Ministerpräsident Japans gewesen. Also er hat japanische Geschichte jetzt auch mitgeprägt. Er war immer jemand, der sich für Multilateralismus eingesetzt hat und auch über die großen Entfernungen zwischen Japan und Deutschland hinweg immer auch deutlich gemacht hat, worin unser gemeinsames Wertefundament besteht. Also ich wünsche ihm von Herzen alles Gute und bedanke mich für eine gute Zusammenarbeit.
Dann bin ich im Saal bei Herrn Leithäuser.
Frau Bundeskanzlerin, ich würde Sie gerne fragen, ob Sie den Syrien-Konflikt als die größte außenpolitische Tragödie in Ihrer Amtszeit ansehen und ob Sie in der Rückschau Lehren ziehen aus dem Verhalten Deutschlands, Europas und des Westens insgesamt in diesem Konflikt. Hätte man da was anders machen müssen?
Ich bin mir leider nicht sicher, ob es die größte Tragödie ist, weil das, was sich im Jemen abspielt, an humanitärer Katastrophe, leider auch in derselben Region auch sehr, sehr, sehr dramatisch ist. Und alles, was mich viel mehr als vor 10 Jahren in der Sahelzone beschäftigt, natürlich auch, und Libyen auch von großer Bedeutung ist. Aber Syrien ist schon eine dramatische Situation, wenn man überlegt, dass die Hälfte der Bevölkerung Syriens im Grunde entweder im Land auf der Flucht ist oder das Land verlassen hat. Wenn man sieht, dass man mit Recht gegen einen Diktator vorgehen wollte, der letztlich immer noch im Amt ist, dann spürt man, was für ein Spannungsfeld zwischen den Werten, für die man kämpft und für die ich auch kämpfe, und auf der anderen Seite zwischen den Möglichkeiten ist, wenn man jetzt nicht militärisch agiert. Russland hat sich nicht gescheut, sozusagen dem Hilferuf von Assad nachzukommen. Und das hat natürlich nochmal zu einer Verfestigung der Situation dort geführt. Und es ist bis heute kein inklusiver politischer Prozess zustande gekommen, über den ich auch mit dem russischen Präsidenten sehr oft gesprochen habe. Und ich werde mich, solange ich im Amt bin, natürlich sehr dafür einsetzen, dass die vielen Menschen, die heute nicht mehr in Syrien sind oder die in Syrien vertrieben sind, auch ihre syrische Stimme bekommen. Aber es ist eine große Tragödie, bei der sich die Hoffnungen dessen, was man mal arabischen Frühling genannt hat, natürlich in ihr Gegenteil verkehrt haben.
Wir gehen nochmal ins Digitale.
Mehrere Fragen zum Fall Nawalny, unter anderem von Herrn Panczewski, Wall Street Journal. Herr Nawalny ist laut Charité vergiftet worden und wird daher in Berlin behandelt und geschützt. Befürchten Sie nicht, dass solche Aktionen des Kreml immer dreister und brutaler werden, auch in Deutschland und der EU, wenn die Reaktionen darauf milde und rhetorisch bleiben, wie bisher das der Fall war?
Ich glaube, dass wir die Pflicht haben, alles zu tun, damit das aufgeklärt werden kann. Es war richtig und gut, dass Deutschland gesagt hat, wir sind bereit. Ich danke auch den Ärzten bei der Charité, Herrn Nawalny aufzunehmen. Und jetzt werden wir mit unseren Möglichkeiten, die in der Tat begrenzt sind, versuchen, hier Aufklärung herbeizuführen. Und wir werden auch das versuchen, wenn wir mehr Klarheit haben über die Hintergründe, ähnlich wie man das ja bei Herrn Skripal hatte, dann auch durchaus eine europäische Reaktion zu haben, nicht nur einzelstaatliche Reaktionen. Das ist ja nicht ein deutsches Problem, auch wenn Deutschland jetzt Herrn Nawalny aufgenommen hat.
Eine zweite Frage aus dem Digitalen.
Unter anderem von Herrn Basirov, Rai Novosti. Es gäbe in Deutschland die Meinung, aus dem Projekt Nord Stream 2 deshalb auszusteigen. Wie können Sie das kommentieren? Halten Sie es für möglich, dass Deutschland aus diesem Projekt aussteigt, oder sollte es Ihrer Meinung nach fertiggestellt werden? Und er bezieht sich ausdrücklich auf den Fall Nawalny.
Ja, ich glaube, dass wir das davon entkoppelt sehen sollten und dass unsere Meinung ist, dass Nord Stream 2 fertiggestellt werden sollte. Das ist ja ein Projekt, was von Wirtschaftsakteuren aus Russland und aus Europa betrieben wird. Das heißt, es ist, hat zwar politische Implikationen, deshalb haben wir uns auch dafür eingesetzt, dass es weiter einen Transitvertrag zur Gaslieferung zwischen Russland und mit dem Transitweg Ukraine gibt, und werden das auch weiter tun. Aber dieses wirtschaftlich getriebene Projekt jetzt mit der Frage Nawalny zu verbinden, halte ich nicht für sachgerecht. Und wir sind auch gegen die exterritorialen Sanktionen, die die Vereinigten Staaten von Amerika dort aufgelegt haben. Das heißt also, hier wollen wir, dass das fertig gebaut wird. Und die Frage Nawalny, wie andere Fragen, Tiergarten und Ähnliches, müssen separat diskutiert werden.
Dann bin ich knapp dahinter bei Herrn Jazan.
Frau Bundeskanzlerin, die großen Fraktionen im Europaparlament haben in dieser Woche an Sie appelliert, klare Regeln zur Koppelung von EU-Geldern an Rechtsstaatlichkeit durchzusetzen. In dem Brief heißt es, dass der nächste EU-Haushaltsrahmen ohne eine Lösung dieser Frage nicht beschlossen werden könne. Gibt es Ihrer Meinung nach eine Gefahr, dass das Parlament seine Zustimmung zum MFF verzögern könnte, um den Rechtsstaatsmechanismus zu stärken? Und ist die deutsche EU-Präsidentschaft dazu bereit, sich für einen stärkeren Mechanismus einzusetzen, als derjenige, der auf dem Europäischen Rat im Juli beschlossen wurde?
Ich habe ja die Verhandlungen 4 Tage lang mitgemacht und es ging dabei nicht nur um Geld, sondern es ging auch genau um diesen Rechtsstaatsmechanismus und die Verhandlung dieses Teils gehörte zu den kompliziertesten in der gesamten Verhandlungsphase von den 4 Tagen. Das heißt, ich weiß ungefähr, wo die Spielräume sind. Es muss auf der einen Seite eine Mehrheit des Europäischen Parlaments gefunden werden, die den Vorschlägen zustimmt, das weiß ich. Deshalb nehme ich die Kommentare und die Bemerkungen des Europäischen Parlaments auch sehr ernst. Wir sind ja dazu auch im Gespräch mit dem Parlamentspräsidenten und den Fraktionen. Und auf der anderen Seite weiß ich auch, wie es um die Kompromissmöglichkeiten innerhalb des Europäischen Rates steht. Denn wenn das Parlament eine Mehrheit zustande bringt, aber der Europäische Rat nicht einstimmig zustimmt, dann ist es auch nicht möglich. Das heißt, wir haben es hier auf der einen Seite mit der Einstimmigkeit der Mitgliedstaaten zu tun und müssen hier das Maximale herausholen. Und auf der anderen Seite haben wir es mit, wie ich finde, auch berechtigten Grundhaltungen des Parlaments zu tun und was man da zu einem bestimmten Zeitpunkt erreichen kann. Und woran man weiter wird arbeiten müssen, das müssen wir jetzt miteinander ausloten. Ich lege jedenfalls viel Wert darauf, dass wir auch zu einem Wiederaufbaufonds und zu einem Haushalt kommen. Und trotzdem ist da noch eine Quadratur des Kreises zu schaffen.
Dann bin ich in der letzten Reihe links hinten bei Herrn Savelberg.
Ja, hallo, guten Tag, Frau Bundeskanzlerin. Ich würde gerne fragen, ob Sie angesichts der Proteste in Weißrussland, in Belarus, ob Sie sich auch an Ihre eigene Geschichte etwas erinnert fühlen. Vor 30 Jahren wurde auch in Berlin wurden Menschen willkürlich verhaftet, wurden auch mitgenommen, wurden geschlagen. Danach wurden Sie auch aktiv in der Opposition, demokratische Opposition in der DDR. Meine Frage ist, fühlen Sie sich auch ein bisschen daran erinnert, was ist Ihre Message auch an die Menschen in Belarus, wo in diesen Tagen doch 100.000 auf die Straßen gehen, aber der Diktator im Gegensatz zu Honecker zum Beispiel nicht abgetreten ist und, ja, und im Gegensatz zu damals doch die Unterstützung von Moskau hat?
Ja, einerseits fühle ich mich erinnert und andererseits weiß ich, dass die Umstände doch jetzt ganz anders sind. Damals konnten wir die friedliche Revolution in der DDR nur erfolgreich gestalten, weil letztlich die Sowjetunion es hat geschehen lassen, Gorbatschow, weil nicht eingegriffen wurde, als die Mauer geöffnet wurde, weil auch der ganze vorherige Weg möglich war, ohne dass die Sowjetunion sich eingemischt hat. Wir haben andere Ereignisse erlebt. Denken Sie an Prag 1968, denken Sie an das Kriegsrecht bei Solidarność, denken Sie an 1953 in der DDR, an Ungarn. Das waren alles historische Konstellationen, in denen die Menschen mit dem gleichen Mut im Grunde auch gescheitert sind und danach eine sehr schwere Zeit hatten. Und auch heute sind die Umstände in Weißrussland nicht so günstig, wie sie es 1989, 90 im gesamten damaligen Ostblock waren. Und trotzdem wünsche ich, dass die Menschen einen Fortschritt erreichen können. Also ich kann mich gut reinversetzen, weiß aber auch, wie sehr Erfolg und Nichterfolg solcher Bewegungen davon abhängen, wie die gesamtgeopolitische Lage ist.
Vielleicht gestatten Sie noch eine Nachfrage. Der Präsident von Belarus, Herr Lukaschenko, ist da noch für Sie, für die deutsche Regierung, noch ein Gesprächspartner, wenn er so dermaßen hart seine Bürger schlagen lässt, foltern lässt? Sie haben das vielleicht auch gesehen, gehört. Bleibt er Gesprächspartner?
Wir haben ja gesagt, dass wir das Ergebnis der Wahlen nicht anerkennen als Europäische Union. Wir glauben, dass dieses Wahlergebnis nicht ehrlich ausgezählt ist. Auf der anderen Seite habe ich auch selber versucht, mit Herrn Lukaschenko zu telefonieren. Er hat das abgelehnt von seiner Seite, weil mir natürlich bewusst ist, dass man auch mit den Akteuren überall sprechen muss. Ich kann ja nicht nur mit dem russischen Präsidenten über Belarus sprechen. Das ist, finde ich, auch nicht angezeigt. Insofern, aber er hat sich diesem Gespräch bis jetzt noch nicht geöffnet. Ich würde es vor allen Dingen begrüßen, wenn die OSZE, die ja in dem ganzen Prozess auch vor 30 Jahren und davor eine wichtige Rolle gespielt hatte, wenn die OSZE einen Zugang bekommen würde zu den verschiedenen Gruppen in Belarus. Denn sie ist ja gerade die Organisation, die sich historisch auch bewährt hat und könnte vielleicht jetzt auch eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen.
Ich habe jetzt etwa noch 15 Fragen auf der Liste und wir haben noch 15 Minuten. Deswegen bitte ich Sie, von Nachfragen abzusehen. Und
wenn es ja so machen, dass nur die Fragen gestellt werden und ich nicht mehr antworte, dann schaffen wir dann kriegen wir es noch hin.
Aus dem Lachen ist jetzt nicht zu erkennen, ob das Zustimmung oder Ablehnung ist. Ich bin im Saal bei Herrn Delves.
Ja, ja, Bundeskanzlerin. Also hoffe, dass Sie noch darauf antworten, was ich jetzt frage. Ich wollte noch mal kurz zurück zu den Finanzen. Und zwar haben Sie ja eine eher pessimistische Prognose abgegeben, was jetzt den Herbst und den Winter angeht und die Corona-Krise. Und gleichzeitig sagten Sie ja, dass die finanzielle Tragfähigkeit Deutschlands schon herausgefordert ist. Meine Frage ist, wo ist da eigentlich für Sie die Schmerzgrenze? Also Sie sind ja angetreten mal als Kanzlerin, die einen ausgeglichenen Haushalt haben wollte. Jetzt sind wir nun weit, weit davon entfernt. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass man auf so einer abschüssigen Straße gerade ist. Also der Bundesfinanzminister, der ja vielleicht bald Bundeskanzler ist, möglicherweise, er flirtet ja schon mit der Idee von Eurobonds. Und also es geht ja alles in so eine ganz andere Richtung jetzt. Ich wollte einfach mal von Ihnen hören.
Also ich finde gar nicht, dass alles in eine andere Richtung geht, unbenommen von dem, was Olaf Scholz sagt. Also wenn man sich anguckt, was passiert, dann hat der Deutsche Bundestag in der Tat eine Ausnahme von der Schuldenregel beschlossen, aber auch klare Rückzahlungspläne und eine Rückkehr wieder zu der Schuldenbremse. Wenn außergewöhnliche Umstände es nicht ermöglichen, auch außergewöhnlich zu handeln, dann macht man politisch etwas falsch. Ich bin der festen Überzeugung, dass das eine gute Entscheidung ist, sich jetzt in hohem Maße zu verschulden, weil alles andere uns noch viel länger in der sozusagen Kralle der Pandemie halten würde und wir absolut jetzt richtig agieren. Es ist klar, dass dann zu einem bestimmten Zeitpunkt, wenn wir in die Phase der wirtschaftlichen Erholung gehen, dass sicherlich noch mal politische Debatten geben wird, was ist jetzt notwendig, was nicht. Aber ich bin ganz optimistisch, dass uns das gelingt. Denn es ist uns ja auch gelungen in der internationalen Finanzkrise, wenngleich die Herausforderung jetzt viel, viel größer ist. Damals 1,5 Millionen Kurzarbeiter, jetzt im Juli also jetzt auf dem Höhepunkt über 6 Millionen Kurzarbeiter. Das zeigt schon, dass die Dimension noch mal stärker ist. Und dann sind wir doch auch wieder in die Phase gekommen, in der wir sehr solide gewirtschaftet haben. Und ich bin im Rückblick eben vor allen Dingen froh, dass wir uns nicht haben das süße Gift einreden lassen. Ach, nun macht doch mal auch in guten Zeiten durchaus Schulden und der ausgeglichene Haushalt ist doch kein Wert an sich. Jetzt zeigt sich, dass das schon sehr richtig war und dass wir damit sehr viel kraftvoller in die Bekämpfung der Pandemie und ihrer wirtschaftlichen Folgen eintreten konnten.
Frau Schmeitzer.
Frau Bundeskanzlerin, jetzt fängt ja so langsam Ihr letztes Jahr in Ihrer langen Amtszeit an. Es wird ja mit vielen Krisen kein leichtes sein, kein Spaziergang. Macht sich dann manchmal vielleicht bei Ihnen schon Wehmut breit, dass Sie sagen, oh, das mache ich jetzt das letzte Mal. Arbeiten Sie alles ab und dann ist dann unspektakulär im nächsten Herbst von einem Tag auf den anderen Schluss. Und was würden Sie sich wünschen, so in der Rückschau? Wie soll dann Ihre Kanzlerschaft bewertet sein?
Nee, also daran beteilige ich mich nicht, das überlasse ich Ihnen. Aber wir haben noch, also ich sagte ja schon, neben den normalen Aufgaben als Bundeskanzlerin haben wir jetzt ja noch mal eine ganz spezielle Zeit. Mir ist sehr wichtig, dass ich noch, was immer möglich ist, im Bereich der Digitalisierung voranbringe. Es hat sich jetzt in der Corona-Pandemie noch mal dramatischer gezeigt, dass wir, was Digitalisierung anbelangt, gerade der föderalen Ebenen wirklich nicht an der Spitze der Bewegung auf der Welt stehen. Und hier mehr Bereitschaft zu erzeugen, das ist für mich nochmal eine ganz große Motivation, muss ich sagen, genauso wie die entsprechenden, also die technologischen Dinge voranzubringen, Wasserstofftechnologie, unsere großen strategischen Projekte, Batteriezellherstellung und vieles andere mehr, Energiewende. Also mir geht die Arbeit jetzt nicht aus und natürlich weiß ich, dass das jetzt noch ein Jahr ist und das
bringt aber auch wieder mit sich, dass jeder Tag sehr zählt und man auch keinen verschwenden möchte, sondern jetzt weiß, wenn du jetzt bei der digitalen Bildung noch was machen willst und so, dann muss es auch wirklich gut getaktet sein und das macht mir Freude.
Dann gehen wir
die Bewertungen, die überlasse ich dann wirklich der Außenwelt.
Dann gehen wir nochmal ins Digitale.
Auch nochmal eine Frage zum Alltagsgeschäft. Herr Gavridis vom Deutschlandradio fragt, Daten aus Polizeicomputern werden abgerufen, Menschen erhalten Drohmails, viele People of Color beklagen strukturellen Rassismus in den Sicherheitsbehörden und der Innenminister weigert sich, eine Studie zum Racial Profiling durchführen zu lassen. Wie groß ist aus Ihrer Sicht das Problem des Rassismus in Sicherheitsbehörden und was sagen Sie den Betroffenen?
Ich denke, dass man gegen die Sicherheitsbehörden keinen Generalverdacht haben darf, aber dass man sehr, sehr aufmerksam diese hier genannten Entwicklungen verfolgen muss und da sehr genau hingucken muss. Ich bin sehr erfreut, dass im Bundesamt für Verfassungsschutz das jetzt auch eine große Priorität hat. Und ich finde es richtig, und damit haben wir auch politisch reagiert, dass wir einen Kabinettausschuss Rechtsradikalismus und Rassismus Bekämpfung haben. Dieser Kabinettausschuss wird nächste Woche Mittwoch tagen und wird dann auch ein Hearing mit gesellschaftlichen Gruppen haben. Es ist sehr viel vorbereitet worden jetzt mit den verschiedenen betroffenen Gruppen. Und ich bin sehr gespannt auf das, was wir da hören, denn hier muss jeder Hinweis extrem ernst genommen werden. Die NSU-Erfahrungen sagen uns ja, dass wir gerade im föderalen Staat auf die vernetzten Muster nicht sehen. Und deshalb muss das mit aller Kraft angegangen werden. Und deshalb ist der nächste Mittwoch für mich da ein ganz wichtiger Punkt, um dann auch zu entscheiden, was wir daraus schlussfolgern an Aktionen, die wir auch in der Bundesregierung machen können oder mit den Ländern zusammen machen können. Wichtig ist natürlich, dass unsere Polizei auch die entsprechenden Möglichkeiten bekommt, den Dingen auf die Spur zu kommen und auf den Grund zu gehen. Und da spielt die Verabschiedung des Bundesverfassungsschutzgesetzes jetzt schon eine sehr große Rolle. Das ist weit gediehen und ich hoffe, dass wir das dann auch bald im Kabinett beschließen können.
Dann bin ich vorne bei Herrn Renke.
Von Xinhua Nachrichtenagentur Chinas. Guten Tag, Frau Kanzlerin. Meine Frage handelt sich um die China-EU-Beziehung. Aus der EU-Ratspräsidentschaft, wie sollte Deutschland die Europa-China-Zusammenarbeit verstärken, um die gemeinsamen Herausforderungen zu bewältigen, zum Beispiel das Multilateralismus im Weltsystem und so weiter. Dankeschön.
Ja, wir hatten uns ja für unsere Ratspräsidentschaft sehr viel vorgenommen, wollten den EU-China-Gipfel abhalten in Leipzig. Das kann jetzt leider nicht passieren wegen der Corona-Pandemie. Aber die Themen bleiben ja auf der Tagesordnung. Und ich sehe vor allen Dingen die Möglichkeit, dass wir im Klimaschutz enger zusammenarbeiten. Ich hoffe, und darüber werden wir auch dann demnächst sprechen, dass wir beim Investitionsschutzabkommen weiterkommen, an dem wir ja schon seit vielen Jahren miteinander verhandeln. Und wir wollten uns auch darüber verständigen, wie wir die Drittstaatspolitik machen, zum Beispiel das Engagement Europas und auch Chinas in Afrika. Wir müssen aber auch über Themen sprechen, wo wir unterschiedliche Meinungen haben. Dazu gehört auch manches, was jetzt in Hongkong passiert. Deutschland unterstützt das Thema ein Land, zwei Systeme. Aber wir wollen, dass die vertragliche Grundlage mit Hongkong auch wirklich eingehalten wird. Und hier gibt es durchaus auch Meinungsverschiedenheiten. Aber nichtsdestotrotz wollen wir das Gespräch fortsetzen und vor allen Dingen auch einen Akzent für Multilateralismus setzen, mit fairen Rahmenbedingungen und einem reziproken Herangehen.
Herr Vollrath.
Ja, Frau Bundeskanzlerin, ich würde auch noch mal gerne auf den berühmt gewordenen Satz, den Sie hier 2015 gesprochen haben, zurückkommen. Sie erwähnten aus der Rückschau ein paar positive Beispiele, aber es gibt ja auch Negatives. Also immer noch sind 3/4 aller hier lebenden Syrer beziehen Hartz IV. Es gibt über 200.000 Ausreisepflichtige, aber nur 20.000 Abschiebungen. Es gibt höhere Kriminalitätsanteile. Können Sie vielleicht noch mal präzisieren, Ihren Optimismus, was wir wann geschaffen haben müssen oder was wir wann schaffen?
Naja, wir haben ja, natürlich gibt es auch Probleme. Das wäre ja auch bei einer solchen Herausforderung ganz ungewöhnlich, wenn es keine gäbe. Die gibt es ja in allen Bereichen, die wir anpacken. Gibt es auch Probleme, gibt es Dinge, die noch nicht gelöst sind. Und nach wie vor ist das Thema der Rückführung von Menschen, die keinen dauerhaften Aufenthaltsstatus bei uns haben, ein Thema, das uns beschäftigt. Das wird bei der Migrationsagenda der Kommission auch eine große Rolle spielen. Wir haben mit einigen Ländern durchaus solche Abkommen abschließen können, mit anderen noch nicht. Oft sind ja auch die Bedingungen in den Herkunftsländern sehr, sehr schlecht. Wenn es um kriminelle Fragen geht, dann müssen wir natürlich mit der gleichen Härte des Gesetzes reagieren, als wenn das Menschen sind, die schon sehr viele Jahre bei uns leben. Und wir haben natürlich auch nicht alle, die jetzt Abitur machen und schon die Sprache total toll beherrschen. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viel gemacht bei den Integrationskursen. Und es wird jetzt auch eine Phase kommen, durch die höhere Arbeitslosigkeit insgesamt in Deutschland ist natürlich die Möglichkeit, Menschen in Arbeit zu bringen, die mit einer kurzfristigen, also die noch nicht so lange bei uns sind und hier als Flüchtlinge oder Migranten angekommen sind, noch mal schwieriger. Ich bin trotzdem sehr froh, dass wir ja doch einiges auch zu Wege gebracht haben, zum Beispiel das Zuwanderungsgesetz. Wir haben einen ganz anderen Angang auch an die gesamte Frage der Zuwanderung. Und trotzdem wird uns das Thema weiter begleiten und auch in den nächsten Jahren begleiten, denn das Thema Flucht und Vertreibung ist ja nicht beendet. Es wird ein langes Thema des 21. Jahrhunderts sein.
Frau Küffner?
Und letztlich nur dadurch bewältigt werden können, wenn wir bessere Lebenschancen auch in den Herkunftsländern für die Menschen haben, die zu uns kommen.
Michaela Küffner, Deutsche Welle, Frau Bundeskanzlerin. Taiwan betrachtet die chinesischen Manöver vor der eigenen Küste als Provokation. Werten Sie das Verhalten Chinas als akzeptabel? Und sind Sie sich eigentlich sicher, dass Europa sich nicht am Ende doch zwischen den USA und China entscheiden muss?
Europa müsste sich dann zwischen USA und China entscheiden, wenn es wirtschaftlich schwach ist, wenn es bestimmte Technologien nicht selber hat. Und deshalb ist ja die europäische Agenda absolut richtig, auch unabhängige Fähigkeiten und Fertigkeiten zu entwickeln, sei es Cloud Computing, sei es andere Dinge. Wenn wir permanent in die Frage getrieben werden, müssen wir uns zwischen Europa und zwischen China und den USA entscheiden, wäre das für das Selbstverständnis Europas nicht gut. Wir haben mit den USA natürlich eine gemeinsame Wertebasis. Zwischen EU und China haben wir total unterschiedliche gesellschaftliche Systeme. Und wir versuchen natürlich hier auch gerade uns einzusetzen, auch jetzt im Blick auf Taiwan, für das Geltung des internationalen Rechts. Ich habe immer wieder auch bedauert, dass China sich nicht auch der Rechtsprechung des internationalen Seegerichtshofs anschließt. Das würde vieles verbessern, also das würde vieles erleichtern aus meiner Sicht.
Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
Drei Fragen noch. Wir machen die erste aus dem Digitalen.
Ich habe noch eine Frage zum Klimaschutz. Das Umweltbundesamt empfiehlt ein Tempolimit auf Autobahnen als wirksamen und kurzfristig realisierbaren Beitrag zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen. Sollte Deutschland Ihrer Meinung nach ein solches Tempolimit einführen?
Ich persönlich bin der Meinung, dass die heute ja gängigen angepassten Geschwindigkeiten, die auch sehr variieren können mit der Tageszeit, ausreichen, um einen vernünftigen Verkehrsfluss hinzubekommen. Schließe mich also der Empfehlung im Augenblick nicht an.
Herr Reinecke.
Ja, Stefan Reinecke, Taz. Frau Merkel, noch eine Frage zur Flüchtlingspolitik. Die Situation in den griechischen Lagern ist ja nach wie vor schwierig, teilweise katastrophal. Es gibt Kommunen und zwei Bundesländer, Thüringen und Berlin, die signalisiert haben, mehr Flüchtlinge, insbesondere Kinder, aufzunehmen. Die Bundesregierung möchte das nicht. Halten Sie das für klug und mit dem Selbstbild einer christlichen Partei für vereinbar?
Ich halte das für richtig, weil wir ja politisch zwei Dinge erreichen müssen. Das eine ist, dass Deutschland seiner Verantwortung gerecht wird. Das andere aber auch, dass wir in Richtung einer europäischen Lösung arbeiten. Und es ist sehr anerkennenswert, dass es Bundesländer oder Kommunen gibt, die sagen, wir würden gerne mehr Flüchtlinge aufnehmen. Wenn sich aber in Europa rumspricht, dass in Deutschland, dass alle Flüchtlinge, die jetzt zur Debatte stehen, von Deutschland aufgenommen werden, dann werden wir nie eine europäische Lösung bekommen. Und ich finde, es ist eine Herausforderung für uns alle in Europa. Und deshalb ist der Bundesinnenminister natürlich die Institution, die genau da den Brückenschlag finden muss zwischen den lokalen Bereitschaften und den europäischen Gegebenheiten. Und deshalb handelt er da richtig. Das muss immer in Einklang gebracht werden. Außerdem ist es natürlich so, dass die Bereitschaft der Bundesländer dann manchmal auch darin mündet, dass sie anschließend die Bundesregierung um finanzielle Unterstützung fragt. Auch da muss man, glaube ich, wirklich mit offenen Karten spielen. Man kann nicht unbegleitete minderjährige Kinder aufnehmen, um anschließend dann zu sagen, jetzt wollen wir aber gerne, dass die unbegleiteten minderjährigen Kinder auch mit Bundesanteilen finanziert werden. Und wenn es zum Beispiel dann auch um Hartz-IV-Bezug oder Ähnliches geht, sind es auch die Beitragszahler. Das heißt, wir müssen das auch immer gesamtgesellschaftlich abwägen. Ich gebe Ihnen aber recht, dass die Zustände gerade in den griechischen Lagern sehr unzumutbar sind. Deshalb hat Deutschland ja hier auch schon einiges getan und wird auch weiteres tun.
Dann bin ich im Saal bei Herrn Gattmann.
Frau Merkel, zum Abschluss, wenn Sie gestatten, noch eine persönliche Frage zu Corona. Mich interessiert, was Sie, also den Menschen Angela Merkel, eigentlich am meisten in dieser Zeit nervt, was Sie am meisten vermissen in Ihrem Leben.
Spontane Begegnung, dass man immer gucken muss, wie verhalte ich mich jetzt, also diese Spontanität in Begegnung mit anderen Menschen, die vermisse ich am meisten.
Dann würde ich im Anbetracht der Zeit mit dieser knappen letzten Frage und knappen letzten Antwort schließen. Vielen Dank für Ihr Kommen. Ich bitte Sie um Verständnis, dass wir nicht alle Fragen beantworten konnten, zumal aus dem Digitalen. Frau Bundeskanzlerin, dennoch vielen Dank für Ihre Zeit und wir wünschen Ihnen noch einen schönen Nachmittag und einen schönen Start ins Wochenende.
Ja, danke schön und gleichfalls mit diesen Wünschen auch an die, die digital sich gemeldet hatten. Weiß man ja nicht.
Answer.